Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Feuer der Freiheit. Unter diesen funkensprühenden Titel stellt Wolfram Eilenberger seine jüngste philosophiegeschichtliche Spannungsreise. Und das ist wirklich eine packende Fahrt geworden. Hoch hinauf zu geistigen Höhenflügen und tief hinab zu weltpolitischen Abgründen. Ich freue mich jetzt also sehr, einen der Großmeister der Publikumsphilosophie begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Wolfram Eilenberger.
Grüße Sie, Frau Miller.
Herr Einberger, nachdem sich die vier Denkerprotagonisten im letzten Roman, also Zeit der Zauberer, ja durch die 20er haben schlagen müssen, finden sich die vier Denkerinnen diesmal in den 30er Jahren wieder, also inmitten der politischen Katastrophe. Und auf die reagieren sie auch mit großer intellektueller Brillanz und doch radikal verschieden. Diese vier, das sind Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Simone Weil und Ayn Rand. Und Sie stellen den Roman, wie gerade schon gesagt, unter den Titel Feuer der Freiheit. Würden Sie also sagen, dass das Thema der Freiheit, die Frage, wie Freiheit zu denken sei, dass das das verbindende Großthema dieser Vierer ist?
Es ist das verbindende Thema der vier Denkerinnen, die sie ihr Leben lang beschäftigen wird als Frage. Es ist aber auch die große Frage dieser Zeit. Die Jahre von 1933 bis 1943 sind wahrscheinlich das dunkelste Jahrzehnt der europäischen Moderne. Und dieses Jahrzehnt ist von einem großen Spannungsbogen bestimmt, nämlich dem zwischen Individuum und Kollektiv. Die Macht des Kollektivs beeinflusst die Existenz jedes einzelnen Bürgers, zumindest in Europa, in Form des Volkes, in Form der Rasse, in Form der Klasse oder des Proletariats. Das heißt, die Zumutungen auf die einzelne Existenz im Namen aller, im Namen eines großen Wir, die sind sehr stark. Und das wird für die vier Heldinnen meines Buches zum bestimmenden Lebensthema.
Genau. Und was die genau, zu welchen Schwerpunktthemen die gearbeitet haben, da werden wir bestimmt noch drauf zu sprechen kommen. Aber jenseits dieser intellektuellen Reaktion auf die Gräuel dieser Tage gibt es noch etwas anderes Verbindendes. Und das ist die philosophische Lebensform, würde ich denken. Eigentlich alle vier haben sich zeitlebens wirklich dem Denken verschrieben. Es gab keine große Trennung zwischen dem Leben, dem Alltag, dem Privaten auf der einen Seite und dem philosophischen Schaffen auf der anderen Seite, sondern ganz im Gegenteil, war Leben eigentlich Denken und Denken Leben, oder?
Das haben Sie wundervoll beschrieben und das ist natürlich auch das, was mich im Schreiben an Philosophierenden interessiert. Für mich ist Philosophie nicht in erster Linie eine Karriere, ein Studium, vielleicht ein Beruf, sondern es ist eine Form, die eigene Existenz zu gestalten und zu dynamisieren. Deswegen halte ich nach denkenden Ausschau, die ihr Leben nicht nur verkünden, sondern verkörpern. Und diese vier Frauen, die in dieser Phase noch junge Frauen sind, von 25 bis 35 Jahre alt, das heißt eine Phase, in der Menschen noch sehr flexibel, sehr suchend nach sich selbst, nach ihrer Stimme, nach ihrem Thema sind, die geraten in diesen 30er Jahren unter einen extremen Existenzdruck, den sie auf bewundernswerte Weise dazu nutzen, sich selbst zu erneuern und, wie ich auch argumentieren würde, die Philosophie des 20. Jahrhunderts zu erneuern. Denn wir kennen diese vier Gestalten heute als die vier einflussreichsten Philosophinnen des 20. Jahrhunderts.
Noch sehr suchend, haben Sie gerade gesagt. Gleichzeitig sind es auch zutiefst eigensinnige Charaktere und auch widerstreitende Ideenwelten, die wir da kennenlernen. Und am allerweitesten entfernt scheint mir zu sein Simone de Beauvoir auf der einen Seite, Simone Weil auf der einen Seite und Ayn Rand auf der anderen Seite. Denn Simone Weil hat sich ihr Leben lang wirklich mit allem, was sie hatte, an körperlicher und an mentaler Energie, den Leidenden verschrieben, den Schwachen verschrieben. Und zum Beispiel in ihrem Werk, ja, da sind Begriffe zentral wie die Gnade, die Erlösung, die Selbstaufgabe. Und Ayn Rand hingegen, völlig anders, kämpft zeitlebens gegen den Altruismus. Zentrale Begriffe Kapitalismus, Stärke, Freiheit, Unabhängigkeit. Also völlig anders. Hätten die beiden, habe ich mich gefragt, sich als Inbegriff des Problems auf dieser Welt verstanden?
Das ist sicher so, dass die beiden, die sich nicht kannten, jeweils die Verkörperung der anderen als das eigentlich zu lösende Problem angesehen hätte. Aber die zentrale Frage für diese vier Philosophinnen ist die Frage nach Ich und Anderem. Inwieweit ist die Existenz anderer Menschen, sei es als persönliche andere oder als Kollektiv, Bedingung, Verhinderung oder Möglichkeit meiner eigenen Selbstbestimmung? Und bei Ayn Rand, die als Alissa Rosenbaum in St. Petersburg auf die Welt kommt, im Zuge der Oktoberrevolution mit ihrer Familie enteignet wird, dann in die USA flieht, gibt es sicher die traumatische Erfahrung, des Stalinismus und damit auch das Gefühl, dass die anderen, sobald sie Macht über mich beanspruchen, ein großes Unheil, eine große Freiheitsentfernung sein können. Und deswegen besteht sie auf dem Recht, dem unbedingten Recht des Individuums über sich selbst, auch gegen alle anderen bestimmen und sich kreieren zu können. Sie vergöttlicht das eigene Ich als eine Instanz, wie es vielleicht in der 20. Jahrhundert nie geschehen würde. Und Simone Weil, die große Andere am anderen Ende dieses sehr langen Fadens, sie hat eine Philosophie der Dekreation. Sie wird eine Mystikerin und sagt, das eigentliche Freiheitsdasein des Menschen beginnt erst, wenn er sich von seinem Ich gelöst hat, wenn er verstanden hat, dass dieses Ich eine Illusion ist. Und erst dann werden wir frei für die Leiden anderer.
Und am Ende löst sie sich buchstäblich auf.
Das ist so, dass das ein sehr radikaler Weg ist, den sie geht. Das, weil sie nämlich dann 1943 im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und London unter Charles de Gaulle einen Weg geht, wie sie nur wenige Menschen gegangen sind. Sie hungert sich als philosophisches Programm zu Tode, weil sie in diesem Weg der Entschöpfung so weit gehen will, dass sie sich selbst als Existenz aus dieser Welt nimmt. Und das zeigt an, dass es sehr radikale Wege sind, die ich zeige, dass es sehr selbstbestimmte Individuen sind und auch, dass die Philosophie, wenn man sie wirklich lebt, ein abenteuerlicher, ein verwerfungsreicher und auch ein sehr radikaler Weg sein kann.
Interessant ist, dass man die beiden anderen Figuren, also Hannah Arendt und Simone de Beauvoir, tatsächlich auch sowas als Gegensatzpaar lesen kann, denn die beiden, also Hannah Arendt ist zeitlebens sich klar darüber, dass die liebevolle Verbundenheit zwischen ich und den anderen eigentlich den Grund jedes moralischen Handelns, jedes moralischen Lebens bedeuten muss.
Weltliebe, wie sie das nennt, die auch immer die Liebe zu anderen Menschen beinhaltet.
Und Simone de Beauvoir in ihren 20ern guckt völlig anders auf ihre Mitmenschen, mit einer großen Distanz, ja sogar eigentlich Verachtung. Wie kommt das?
Simone de Beauvoir ist eine Frau, die in ihrem Denken einen sehr langen Weg zu gehen hatte. Sie, würde ich sagen, beschreibt sich als am Anfang geradezu narzisstisch eingekapselt. Sie weiß gar nicht, weshalb andere Menschen existieren, wozu die auf der Welt sind, was sie im Alltag so haben. Wenn man in der Straßenbahn oder U-Bahn sitzt und man schaut in diese Gesichter und fragt, was wollen die eigentlich? Warum sind die hier? Was bedeuten sie mir? Und Simone de Beauvoir kämpft sich in diesen 10 Jahren gemeinsam mit Sartre, ihrem großen anderen Denkgefährten, ihrem Geliebten gegenüber, erkämpft sich den Weg zum anderen als einer relevanten Größe in ihrem Leben über erotische Abenteuer, über philosophische Auseinandersetzungen, über die Erfahrung der Okkupation von Paris durch die Nazis. Und am Ende dann 1943 sprüht ein Funke, der für den ganzen Existenzialismus wichtig wird. Sie erkennt den anderen als Bedingung ihrer eigenen Freiheit. Und das ist ein Weg, den Hannah Arendt auch in Paris in ähnlicher Weise geht, aber sie kommt von einer anderen Schneise. Sie hat ein anderes Problem zu lösen, das natürlich auch sehr viel mit ihrem Jüdischsein zu tun hat und den Verfolgungen, die sie aufgrund dieser Zuschreibung im Alltag erleidet.
Genau, und Sie haben gerade schon angesprochen, dass dieses Thema, die Beziehung zwischen ich und dem anderen, zwischen eigener Identität und den anderen, ein bestimmendes Thema ist, eigentlich für alle vier, zumindest zeitweise. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es eben 4 Frauen sind, 3 dazu noch aus jüdischen Familien, in einer Zeit, in der ein Genozid an den europäischen Juden begann, wird, in denen Frauen nicht wählen dürfen, geschweige denn anerkannt sind in der Ebenbürtigkeit als Philosophinnen. Also hat diese stigmatisierte, diese teilweise ja sogar doppelt stigmatisierte Position Einfluss auf das Denken dieser 4?
Ja, ich würde sogar von einer Situation der dreifachen Marginalisierung sprechen. Es sind Intellektuelle, es sind Frauen und es sind in 3 Fällen auch noch Jüdinnen. Und es gibt ja immer diese Idee, es ist fast eine Trivialität, aber man kann sie trotzdem ab und zu erinnern, dass man vom Rande aus besonders scharf den Blick auf das Zentrum der Gesellschaft wählt und hat. Und das ist für diese Denkerinnen unbedingt der Fall. Und zweites, und das ist vielleicht noch das Schöne, sie begeben sich nie als Denkende oder als Person in die Rolle eines Opfers. Sie versuchen immer, die Souveränität über ihre eigene Existenz zu wahren, aktiv zu sein, sich durch die Philosophie zu retten. Der Untertitel dieses Buches ist ja die Rettung der Philosophie in finsterer Zeit. Und es zeigt auch, dass gerade in sehr schwierigen, dunklen Zeiten das Philosophieren eine Form von Daseinsrettung sein kann. Und das ist bei diesen 4 sehr starken, resilienten Frauen unbedingt der Fall.
Absolut. Und wenn man sich jetzt die Schwerpunktthemen von den 4 ansieht, ja, dann haben wir da eine sehr intensive Auseinandersetzung mit den Ursprüngen und Elementen des Totalitarismus. Wir haben eine scharfe Auseinandersetzung, auch intellektuell brillante, mit der Rolle von Geschlecht in der Gesellschaft. Wir haben eine scharfe Kapitalismuskritik und die Suche nach einer religiösen Fundierung von Leben und Politik und dann noch eine Kapitalismus- ein Loblied eigentlich auf den Kapitalismus und den Egoismus von Ayn Rand. Also alles vier Großthemen ja eigentlich auch unserer Zeit. Das heißt, die Frage liegt ja super auf der Hand. Brauchen wir diese vier nicht auch, um unsere eigene Gegenwart besser begreifen zu können?
Das hoffe ich. Diese Bücher sind ja auch als eine Flaschenpost für unsere Gegenwart angelegt. Und natürlich die Frage Identität, die Frage Kapitalismus, die Frage von ich und wir. Was schulde ich dem anderen? Welche Verantwortung habe ich gegenüber seinem Dasein? Das sind, meine ich, die zentralen Fragen unserer Zeit. Und diese vier Frauen, die lange von der Philosophiegeschichte vergessen, ich möchte sagen verdrängt wurden, sind Menschen, Stimmen, die in ihrem Existenzentwurf und in ihrem Denken uns heute besonders viel zu sagen haben.
Zum Schluss nachher gefragt, Herr Allenberger, wenn Sie jetzt die Chance hätten, nur eine der Vieren zu treffen, ja, sagen wir auf eine ausgiebige Kaffeehausdiskussion, welche der Viere wollten Sie treffen und was wäre Ihr dringendstes Thema?
Das Schöne an diesem Schreiben ist, dass man diese vier im Geiste zusammen versammeln kann. Aber es ist sicher so, dass Simone Weil in ihrer Tiefe, in ihrer Klarheit, in ihrem philosophischen Angang für mich diejenige ist, die am faszinierendsten ist. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Zeit ihre Stimme neu entdeckt.
Herzlichen Dank, Wolfram Allenberger.
Ich danke Ihnen.